Premierminister sank mit weichen Knien auf den nächsten Stuhl. Bei der Vorstellung, unsichtbare Wesen schwebten durch Stadt und Land und verbreiteten Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit unter seinen Wählern, wurde ihm ganz schwach zumute. Nun hören Sie mal, Fatsch, Sie müssen etwas unternehmen. Sie als Zaubereiminister tragen die Verantwortung. Mein lieber Premierminister, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich nach all dem immer noch Zaubereiminister bin? Ich wurde vor 3 Tagen entlassen. Die gesamte Zauberergemeinschaft hat 2 Wochen lang lauthals meinen Rücktritt verlangt. So einig habe ich sie in meiner ganzen Amtszeit nicht erlebt, sagte Fatsch und versuchte tapfer, ein Lächeln zustande zu bringen. Ja, und mit diesem kleinen Auszug aus Harry Potter und der Halbblutprinz, in dem wir ein seltenes Aufeinandertreffen des ehemaligen Zaubereiministers und des Premierministers der Muggel verfolgen können, heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu unserem neuesten Potters Plotters Podcast. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch meinen zauberhaften Kollegen Kevin.
Ganz genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute wollen wir den Blick auf die Politik in der magischen Welt richten. Wir haben uns die Fragen gestellt, wie ist das Rechtssystem in der magischen Welt überhaupt aufgebaut? Wie läuft es da im Zaubereiministerium und wer wählt eigentlich den Schulleiter von Hogwarts?
Während auch unsere Muggelwelt in Deutschland gerade hochgradig politisch ist, die Wahl liegt gerade hinter uns und eine spannende Zeit höchstwahrscheinlich noch vor uns, schauen wir uns an, wie es denn im Pendant in der Zauberwelt aussieht und wie wird eigentlich der Zaubereiminister gewählt. Wir haben alle möglichen Fakten zusammengetragen und wollen heute ein bisschen tiefer eintauchen in die Politik.
Damit kommen wir auch schon zum ersten Themenschwerpunkt, und zwar der Regierung in der Zauberwelt.
Ja, natürlich wollen wir erst genauer beleuchten, wie denn die britischen Hexen und Zauberer organisiert sind, denn das sind ja schließlich die, die wir in Harry Potter am besten kennenlernen. Den meisten von euch ist ja sicherlich bekannt, dass das Zaubereiministerium das politische Machtzentrum des magischen Großbritanniens ist. Und an der Spitze des Zaubereiministeriums steht der Zaubereiminister, der im Endeffekt die letzte Entscheidungsgewalt in den meisten Fällen hat. Und in der zweiten Reihe unter ihm sozusagen stehen die Abteilungsleiter des Zaubereiministeriums. Und dann haben wir noch das mehr oder weniger unabhängige Zaubergamott, das Gericht. Das sind die verschiedenen Instanzen, die wir innerhalb der magischen Nation Großbritannien haben. Es gibt dann natürlich noch international das ein oder andere, da kommen wir später noch zu.
Und wenn ich an das Zaubereiministerium von Großbritannien denke, dann habe ich immer diesen typischen Eingang vor Augen in dieser britischen roten Telefonzelle, in der man dann sich quasi ins Ministerium einwählt.
Ja, genau. Das ist ja der Besuchereingang, den Harry und Mr. Weasley gemeinsam nehmen. Für die Mitarbeiter gibt es dann ja die ganz besonders luxuriöse Variante, dass man in ein Klo steigt und sich hinunterspült. Auch das ist mal wieder typisch für die Zauberwelt.
Dann betreten wir doch mal als Besucher die Telefonzelle und wählen uns in das Ministerium ein, um etwas mehr über die Strukturierung des Ministeriums zu erfahren vielleicht.
Ja, das können wir sehr gerne tun. Dann beginnen wir unsere Reise doch mit der Gründung des Zaubereiministeriums und der heute bekannten Struktur, in der die britische Zaubereipolitik aufgebaut ist. Das Ganze gibt es tatsächlich seit 1707, also inzwischen seit etwas über 300 Jahren. Da wurde nämlich das Zaubereiministerium gegründet. Vorher gab es den Magischen Rat. Über viele Jahrhunderte hinweg war das die höchste Instanz in der britischen Zauberwelt. Man weiß nichts Genaueres darüber, aber zum Beispiel wird dieser Magische Rat auch im Buch Quidditch im Wandel der Zeiten erwähnt, wo es heißt, an einer oder anderen Stelle wurden gewisse Gesetze erlassen, die in irgendeiner Form mit Quidditch zu tun haben. Also es wird in einigen Hintergründen zu Harry Potter dann irgendwann mal erwähnt. Aber viel spannender ist natürlich das heute bekannte Zaubereiministerium. Das ist, wie gesagt, seit 1707 in der Form, in der wir es weitestgehend kennen, gibt. Und das Ganze sieht so aus, dass, wie gesagt, ein Zaubereiminister an der Spitze steht und dieser Zaubereiminister muss in der Regel alle 7 Jahre neu gewählt werden. Als ich auf diese Zahl gestoßen bin, habe ich mir übrigens gedacht, das ist auch wieder so typisch. Die Zahl 7 zieht sich ja durch die Harry Potter-Reihe. 7 Schuljahre, 7 Horcruxe, 7 Spieler beim Quidditch und so weiter. Also der Prozess, in dem der Zaubereiminister gewählt hat, ist tatsächlich ein demokratischer. Und der Zaubereiminister ist dann sozusagen der Repräsentant der britischen Zaubererschaft. Wir können also hier durchaus von einer repräsentativen Demokratie sprechen.
Also ja, ähnlich wie auch in der Muggelwelt.
Ja, ganz genau. Was aber der ja wohl gravierendste Unterschied ist, das schien mir zumindest so, ist, dass wirklich nur der Minister gewählt wird. Wenn wir nach Deutschland schauen, wir wählen ja gar nicht den Bundeskanzler, sondern wir wählen ja die Abgeordneten in den Bundestag. Das sind dann im Idealfall zwischen 500 und 700, bisweilen auch nochmal ein bisschen mehr. Und diese Leute repräsentieren dann die Wähler, also im Prinzip das deutsche Wahlvolk. Und in der britischen Zauberwelt ist es tatsächlich so, dass der Zaubereiminister selbst gewählt wird und scheinbar auch die einzige gewählte Person ist, denn alle anderen Instanzen, also vor allem die Abteilungsleiter im Zaubereiministerium, die vergleichbar sind mit den Ministern, die wir bei uns haben, also Verkehrsminister, Wirtschaftsminister und so weiter, die werden offenbar vom Zaubereiminister selbst ernannt.
Und gibt es überhaupt Gegenkandidaten zum Zaubereiminister?
Das ist auch eine spannende Frage. Da weiß man nämlich gar nicht so viel drüber. Wir erfahren in den Büchern, ja, wie gesagt, dass es durchaus eine demokratische Wahl gibt. Es wird einmal erwähnt, das sagt Mr. Weasley an einer Stelle, dass eine gewisse Millicent Bagnold in den Ruhestand gegangen ist, dass man damals, oder dass damals viele Leute in der Zauberwelt, denn das war noch während der ersten Herrschaft Voldemorts, sich Albus Dumbledore als Minister gewünscht haben, der aber abgesagt hat und dass daraufhin dann schließlich Cornelius Fudge gewählt wurde. Aber über Gegenkandidaten ist überhaupt nichts bekannt. Also ich habe mir an der Stelle die Frage gestellt, gibt es vielleicht wirklich verschiedene Kandidaten, und J.K. Rowling fand aber die anderen Kandidaten so unwichtig, als dass sie nie in irgendeiner Hintergrundinformation uns darüber etwas verraten hat. Oder bekommen am Ende die Hexen und Zauber tatsächlich einen Zettel und da steht dann ja oder nein, dass man quasi einen Kandidaten wählt oder ihn nicht wählt, und wenn er durchfällt, muss ein neuer gesucht werden.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie diese Liebesbriefchen, die damals in der Schule verschickt wurden mit ja, nein, vielleicht, bitte Kreuze an.
Ja, so in der Art könnte auch ein magischer Wahlzettel aussehen, wir wissen es nicht genau. Aber ja, jedenfalls ist das die einzige Wahl in der Form, die es wohl gibt. Ja, es ist wie gesagt in der Regel so, dass mindestens alle 7 Jahre gewählt werden soll. Es gibt auch tatsächlich eine Liste aller bekannten Zaubereiminister seit jenem besagten Jahr 1707, seit es das aktuelle System gibt. Die Liste könnt ihr euch zum Beispiel im Harry Potter Wiki anschauen. Die allermeisten Namen kommen nicht in Harry Potter vor, sondern sind tatsächlich in Pottermore in den Hintergrundinformationen veröffentlicht worden. Da stellt man fest, dass viele auch länger als 7 Jahre an der Macht waren. Also scheinbar finden Wahlen auch ja in etwas anderen Rhythmen statt. 7 ist scheinbar nur die Maximalzahl, die es dauern darf, bis wieder eine neue Wahl stattfindet.
Eventuell haben diese Minister ja aber auch mehrere Legislaturperioden hinter sich, so wie unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Genau, also das scheint so zu sein. Aber wenn ich mir anschaue, zum Beispiel der erste Minister, das war Ulrich Gamp, war von 1707 bis 1718 im Amt, könnte also sein, dass er einmal 7 Jahre war und dann aber aus irgendeinem Grund in der nächsten Periode nur 3 Jahre lang war und dann gesagt hat, so, ich trete zurück oder ich stelle mich nochmal zur Wahl. Was mir aufgefallen ist bei der Liste dieser ehemaligen Ministerinnen und Minister, dass da relativ viele bekannte Familiennamen auftauchen. Wir sehen zum Beispiel Perseus Parkinson. Wir kennen ja Pansy Parkinson als Slytherin-Schülerin in Harrys Jahrgang. Wir sehen Aldridge Diggory. Wir sehen Albert Boot. Wir sehen Josephina Flint und so weiter. Also da sind einige bekannte Namen von Zaubererfamilien. Wir erfahren ja auch in den Büchern und Filmen, dass es gar nicht so viele reinblütige Zaubererfamilien gibt, also dass da relativ viele von den Familien untereinander verwandt sind. Und wir stellen ja sowieso immer wieder fest, dass Namen relativ häufig immer wieder auftauchen und dass die Leute dann tatsächlich irgendwie verwandt sind.
Wie ist es eigentlich? Sind die Minister irgendeiner Partei zugehörig oder gibt es in der magischen Welt überhaupt gar keine politischen Parteien?
Ja, auch das ist ein gewisses Rätsel. Die Frage habe ich mir dann auch gestellt, als ich das recherchiert habe. Vorher ist mir das nie bewusst gewesen, aber tatsächlich haben wir keinerlei Information, dass es irgendeine Partei gibt. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass es keine Partei gibt, sondern dass im Prinzip die politische Landschaft im Zauberei Großbritannien sich einfach wirklich aus der Gesamtheit der ganzen Einzelpersonen zusammensetzt. Jeder vertritt natürlich eine etwas andere Position. Wir lernen ganz gut Cornelius Fudge kennen, der, ja, ich würde sagen, so eine recht konservative Position ja durchaus vertritt, der ein bisschen für den Status quo steht, ja auch sich erstmal weigert anzuerkennen, dass Voldemort zurück ist, sondern lieber alles so lassen will, wie es ist. Und dann lernen wir noch Rufus Scrimgeour kennen, der ja sein Nachfolger wird, nachdem Fudge, wie wir im am Anfang von mir vorgelesenen Stelle aus dem Buch erfahren, muss Fudge zurücktreten aufgrund des Drucks in der Gemeinschaft, und dann wird Rufus Scrimgeour Minister. Der scheint so ein bisschen progressiver zu sein, hat man das Gefühl, ein bisschen tatkräftiger ranzugehen und wieder so ein bisschen eine andere Haltung zu vertreten. Aber in beiden Fällen und auch in allen anderen Fällen erfahren wir nichts über irgendeine Partei.
Was ich mich gefragt habe, ob man die Todesser nicht quasi irgendwie als regierungskritische Bewegung verstehen könnte. Letztendlich stürzen die ja sogar das Ministerium, töten den Minister und übernehmen das Ministerium dann ja auch. Und ich finde, die haben schon sehr ideologische Ansichten, die sich ja doch irgendwie mit dem Nationalsozialismus decken. Ne? Diese Verfolgung von Nicht-Reinblütern und die Unterwerfung und später ja auch Tötung von Muggeln hat schon so ein paar nationalsozialistische Züge, finde ich. Und da habe ich mich gefragt, kann man die Todesser nicht irgendwie dann als Gegenpartei zu diesem geordneten Ministerium verstehen?
Ja, das ist tatsächlich so der einzige Fall, wo ich auch mir dachte, dass könnte man in irgendeiner Form mit einer Partei gleichsetzen, denn die Todesser haben ja doch, also vor allem Voldemort natürlich, eine recht umfassende Vorstellung, wie die magische Welt strukturiert sein soll. Ja, wie du schon sagst, es ist ganz klar nationalsozialistisch geprägt, das Ganze. Und das ist tatsächlich so eine Vereinigung, wo man sagen könnte, das ist eine Art Partei, wobei sie ja gleichzeitig auch ja mit ihrer ganzen Organisation gesetzeswidrig sind, also ja nicht gerade sich im legalen Parteispektrum damit bewegen. In Zusammenhang mit den Todessern würde ich auch noch den Orden des Phönix nennen, denn der stellt ja in gewisser Weise ein Gegengewicht dar. Auch hier kann man nicht wirklich von einer Partei reden, denn in erster Linie geht's dem Phönixorden ja darum, sich gegen die Todesser zur Wehr zu setzen und zu verhindern, dass die Todesser die Macht übernehmen. Aber auch das hat natürlich irgendwas von einer politischen Bewegung, so ein bisschen, ja, wenn ich es jetzt in eine Parteirichtung bewegen würde, würde ich sagen, das ist so sozialliberal angehaucht, das Ganze.
Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema gefunden, wo dann wirklich eine Politikwissenschaftlerin ausgewälzt hat, wie die Politik in Harry Potter so sein könnte im Vergleich zu unserer Politik. Und da wurden die Todesser dann quasi mit der SS im Nationalsozialismus gleichgestellt. Und diese Ideologie wird dann ja auch im 7. Band quasi dadurch verbildlicht, dass wir im Film zum Beispiel diese Statue sehen, diese Magie ist Macht-Statue, die ja auch in den Büchern dann beschrieben wird, die von der Todesser-Regierung quasi im Atrium des Zaubereiministeriums erbaut wurde. Und sie zeigt ja zwei wohlgekleidete Menschen, einen Zauberer, eine Hexe, die so ein bisschen überlegen lächelnd auf einen Berg voller nackter Muggel thronen. Und spannend fand ich, dass diese Statue komplett schwarz ist und das ja auch irgendwie einen Bezug zu schwarzmagischen Ideologie herstellt.
Ja, das stimmt. Also da finden wir ganz viele von diesen Bildern, von dieser ganzen Metaphorik, die es auch im Nationalsozialismus gab. Da wird J.K. Rowling sicherlich bewusst gewisse Parallelen gezogen haben. Was man natürlich sagen muss, ist, dass die Todesserherrschaft, vor allem natürlich Voldemort, im Prinzip das magische System ja unterwandert. Also es ist ja so, dass Rufus Scrimgeour, der dann getötet wird von den Todessern, wird dann ja durch Pius Thickness ersetzt, der dann ja unter Voldemorts Herrschaft Zaubereiminister ist. Aber es ist ziemlich klar, dass er natürlich nur eine Marionette ist und im Endeffekt das macht, was Voldemort sagt. Also faktisch ist der magische Staat, so wie man ihn vorher kannte und wie man ihn nachher wieder kennt, während Voldemorts Herrschaft außer Kraft gesetzt.
Wobei die Ideologie ja keinesfalls erst unter Voldemort aufkommt, sondern ja auch schon Grindelwald quasi gegen Nichtmagier aufgehetzt hat. Das haben wir in Fantastische Tierwesen erfahren.
Genau, das sind immer wieder verschiedene Kräfte, die versuchen, diese ja freie magische Gesellschaft irgendwie zu unterwandern.
Und was machen wir mit solchen Leuten, wenn wir sie dann irgendwann geschnappt haben?
Wir stecken sie nach Azkaban. Oder wo wolltest du jetzt hin?
Eigentlich wollte ich auf das Zauberergamot hin.
Warte, ja. Ja, dieses Zauberergamot ist nicht vollkommen unabhängig, denn auch hier ist der Zaubereiminister Vorsitzender. Wir haben festgestellt, nur der Zaubereiminister wird gewählt. Er ernennt die Abteilungsleiter und er ist auch noch Teil des höchsten magischen Gerichts. Also er wird wirklich mit sehr umfassenden Befugnissen ausgestattet. Noch umfassender, als man das in Deutschland vom Bundeskanzler kennt, denn bei uns ist ja der oberste Gerichtshof eine im Idealfall vollkommen unabhängige Instanz. Das ist hier nicht ganz der Fall. Aber neben dem Zaubereiminister gibt es natürlich noch 49 andere Mitglieder, die dann die 50 Mitglieder des Zaubergamots bilden.
Ich erinnere mich immer an diese eine Filmszene, die ja auch im Buch dann logischerweise wieder zu finden ist, wo Harry vorm Zaubergamot angehört wird und man immer dieses Kichern von Umbridge dann hört, die ja als erste Untersekretärin des Ministers auch Mitglied des Zaubergamots ist.
Genau. Ansonsten ist nicht ganz klar, nach welchen Kriterien die ganzen Mitglieder Teil des Zaubergamots sind. Was man weiß, ist, dass natürlich Angehörige aus der Ministeriumsabteilung für magische Strafverfolgung Teil davon sind, denn sie sind es natürlich auch, die für die Verbrechensbekämpfung in erster Linie zuständig sind. Also zum Beispiel auch Amelia Bones lernen wir dann kennen, die aus der Abteilung kommt und die auch eine der ranghöchsten Angehörigen ist. Ansonsten wissen wir, dass auch Albus Dumbledore Mitglied war. Nachdem Dumbledore dann aber Voldemorts Rückkehr verkündet hat und von Fudge und vielen anderen da Skepsis und Unglauben kam, hat Dumbledore diesen Posten ja verloren. Nichtsdestotrotz war er dann eine Zeit lang Mitglied, ohne in irgendeiner Funktion ansonsten im Zaubereiministerium mitzuwirken. Also scheinbar können auch unabhängige Personen, die aus verschiedenen Gründen Anerkennung in der Zaubererschaft gewonnen haben, dort Mitglied sein.
Jetzt hast du ja gerade schon von der Abteilung für magische Strafverfolgung gesprochen. Da stellt sich mir die Frage, welche Abteilungen gibt es denn noch im Zaubereiministerium?
Ja, also das Zaubereiministerium besteht tatsächlich neben dem Zaubereiminister und seinen direkten Mitarbeitern selbst aus, da haben wir die Zahl wieder, 7 verschiedenen Abteilungen. Das sind die Abteilung für magische Strafverfolgung, die Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe, die Abteilung für internationale Zusammenarbeit, die Abteilung für magisches Transportwesen, dann für magische Spiele und Sportarten und die Mysteriumsabteilung. Diese Abteilungen sind in gewisser Weise vergleichbar mit den Ministerien, die wir auch bei uns in Deutschland haben. Ich hatte es schon gesagt, sowas wie das Verkehrsministerium, Wirtschaftsministerium und so weiter. Also die decken im Prinzip alle Bereiche ab, die in der britischen Zauberwelt vom Ministerium, von der Politik in irgendeiner Form überwacht, gesteuert und reguliert werden.
Ja, ganz besonders wichtig finde ich die Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen. Da sitzt ja auch das Komitee für muggelgerechte Entschuldigungen. Und die sind zum Beispiel dafür zuständig, Entschuldigungen wirklich zu formulieren für die Muggelwelt, wenn doch mal irgendwie was aus der magischen Welt an die Muggelwelt herankommt. Zum Beispiel diesen Unfall mit der Brücke, die wir ja im Film dann sehen, als die Todesser diese Brücke zerstören. Das müsste das Komitee erklären. Oder auch die Gasexplosion, wie es dann an die Muggelwelt verkauft wurde, als, ich glaube, Sirius ein Haus in die Luft gesprengt hat oder so.
Ja, genau, das war in diesem Duell zwischen Sirius und Peter Pettigrew. Das war aber Peter Pettigrew tatsächlich, der diese Explosion ja erzeugt hat, um Sirius im Prinzip diese Schuld anzuhängen und selbst dann sich aus dem Staub zu machen. Ja, also solche großen und natürlich ganz viele kleine Sachen, Vorfälle gibt es immer mal wieder. Wir lernen ja auch Mr. Weasley als Mitarbeiter dieser Abteilung kennen. Er arbeitet im Büro für den Missbrauch von Muggel-Artefakten. Also wir lernen auch, dass die Abteilungen dann nochmal in einzelne Büros unterteilt sind offenbar. Das sind dann jeweils so die Unterkategorien, wo dann die Leute jeweils einen bestimmten Bereich haben, um den sie sich kümmern. Also bei Mr. Weasley geht es wirklich darum, wenn jemand eine Toilette verzaubert hat und sie entleert sich nicht, wenn man die Spülung betätigt, beziehungsweise entleert sich schon, aber nach oben und nicht nach unten. Oder wenn jemand eine Teetasse verzaubert hat, sodass sie Leuten die Nase abbeißt. Solche Sachen, die natürlich unschön sind, an der aber leider viele Hexen und Zauberer oder einige Hexen und Zauberer offenbar Spaß haben. Und auch dafür hat das Ministerium dann Mitarbeiter wie Mr. Weasley, der dann sich darum kümmert, diese Sachen wieder in den Muggel mäßigen Zustand zu bringen und im Endeffekt dafür zu sorgen, dass keine Spuren hinterlassen werden. Jetzt kann man noch spekulieren über die Wichtigkeit der einzelnen Abteilungen. Ich habe überlegt, ob die Wichtigkeit in irgendeiner Form mit den Stockwerken auch zusammenhängt. Also im Stockwerk direkt unter der Zaubereiministerzentrale ist die Abteilung für magische Strafverfolgung. Das scheint mir auch tatsächlich die wichtigste zu sein. Da ist ja auch die Aurorenzentrale mit dabei. Also das ist wirklich die Instanz, die Recht und Ordnung in der magischen Welt durchsetzt. Im dritten Stock haben wir dann die besagte Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen. Auch die ist natürlich sehr wichtig, wo es wirklich darum geht, Leuten, Hexen und Zauberern, die in Unfälle verwickelt sind, zu helfen, aber auch zu vertuschen, wenn Muggel Gefahr laufen, irgendetwas zu entdecken. Bei den anderen Abteilungen würde ich sagen, sind sie teilweise relativ gleichwertig, also sowohl die Abteilung für magische Geschöpfe als auch die für internationale Zusammenarbeit, das sind gleichermaßen recht wichtige Sachen, genauso wie das Transportwesen. Auch ein funktionierendes Transportwesen ist natürlich für die magische Welt unabdingbar. Dann die Abteilung für magische Spiele und Sportarten können wir vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Deswegen hat sie auch von diesen Abteilungen das niedrigste Stockwerk. Nichtsdestotrotz ist natürlich Freizeit auch kein unwichtiger Bereich. Und die Mysteriumsabteilung schließlich, die wir im fünften Teil kennenlernen, als Harry dort die Prophezeiung, die über ihn gemacht wurde, schließlich findet, und dann kommt es ja noch zu einem großen Showdown und so weiter. Diese Mysteriumsabteilung steht so ein bisschen außerhalb der typischen Ordnung. Das heißt ja auch immer wieder, man weiß nicht so genau, was da eigentlich erforscht wird, was diese Mitarbeiter da eigentlich machen. Also das ist dann so ein bisschen wie so eine Art Geheimdienst, Geheimbund, wenn man so will.
Ich finde, an und für sich ist diese Abteilung ja auch, wie sie schon im Namen trägt, ein großes Mysterium. Ich erinnere mich an die Szene im Buch, wo diese vielen verschiedenen Türen dann quasi in diesen einen Raum münden und man weiß gar nicht, in welcher Tür war man jetzt schon und in welche Tür muss man jetzt. Und das spiegelt diesen Charakter der Mysteriumsabteilung, finde ich, nochmal sehr gut wider.
Ja, das denke ich auch. Und das ist einfach wieder so typisch für diese magische Welt, in der ja vieles einfach nicht so wirklich berechenbar ist. Ja, aber wir halten fest, der Zaubereiminister selbst ist scheinbar die wichtigste demokratisch gewählte Instanz und entscheidet über die Abteilungsleiter in den verschiedenen Abteilungen. Er ist auch Teil des Zaubergemeinschafts des Gerichts, hat somit große Befugnisse und offenbar funktioniert dieses System ja ganz gut, denn mit Unterbrechung während Voldemorts zweite Herrschaft dauert es seit 1707 an und existiert auch heute noch. Neben Cornelius Fudge und Rufus Scrimgeour und dann dieser besagten Marionette Pius Thickness, die wir als Zaubereiminister kennenlernen, kommt dann nach Voldemorts Sturz kein anderer als Kingsley Shacklebolt an die Macht und wird zum Zaubereiminister ernannt. Den lernen wir ja als freundlichen, sympathischen Zauberer kennen, der Mitglied des Ordens des Phönix ist und dem dann offenbar von den meisten Hexen und Zauberern dieses Amt zugetraut wird. Wir haben keine genauen Informationen, wie lange er im Amt ist. In Harry Potter und das verwunschene Kind erfahren wir, dass Hermine Granger irgendwann Ministerin ist. Aber wir hatten das schon das ein oder andere Mal. Dieses Theaterstück existiert im Prinzip ein bisschen außerhalb der eigentlichen Harry Potter-Geschichte, ist also nicht Teil des Kanons. Insofern können wir das ein bisschen außen vor lassen, glaube ich. Also im Idealfall ist Kingsley tatsächlich bis heute noch Minister. Vielleicht hat er aber auch irgendwann keine Lust mehr, wollte dann langsam in Rente gehen und jemand anders ist an die Macht gekommen.
Dann können wir weitermachen mit dem zweiten Themenschwerpunkt.
Wir verlassen jetzt die britische Zauberwelt und schauen mal, wie es denn international so aussieht. Und da fangen wir am besten an auf der allerhöchsten Instanz, denn neben den ganzen nationalen Zaubererregierungen gibt es auch die Internationale Vereinigung der Zauberer.
Ganz genau. Und die können wir uns quasi wie die UN der magischen Welt vorstellen. J.K. Rowling hat genau das einmal auf Twitter geschrieben, dass man diese internationale Zaubererregierung quasi als Art UN der magischen Welt verstehen kann. Und die sind zuständig für die internationale Geheimhaltung der Magie, haben auch eine ganze Reihe von international gültigen Gesetzen erlassen, wie zum Beispiel Benimmregeln für Werwölfe, das besagte Geheimhaltungsstatut, das dann 1689 in Kraft trat. Später auch das Verbot der privaten Drachenzucht, das Verbot der Zauberei Minderjähriger, das ja auch in den Harry Potter Bänden wieder eine Rolle spielt, das Animagus-Gesetz oder auch das öffentliche Duellverbot.
Also tatsächlich eine recht große Bandbreite von Erlassen, die in der Zauberwelt tatsächlich international durchgesetzt sind und dann auch für alle magischen Länder gelten.
Ganz genau. Interessant fand ich, dass Dumbledore, und in den Büchern wird es als ganz hohes Tier bezeichnet, Vorsitzender dieses internationalen Gremiums war, allerdings 1995 durch das britische Zaubereiministerium abgewählt wurde. Und du hast es vorhin schon erwähnt, nach der Rückkehr Voldemorts wurde Dumbledore dann quasi dieses Recht abgesprochen, angeblich aus Altersgründen. Natürlich wollte man sich da nur dieser unangenehmen Wahrheit erleichtern, indem man Dumbledore dann aus einem solch wichtigen Amt hebt.
Ja, auch da wissen wir scheinbar nicht ganz genau, wie man denn an diesen Sitz, an diesen Posten als Vorsitzender kommt oder wie man überhaupt da reingewählt wird. Aber wie du schon sagst, auf Druck des britischen Ministeriums wurde Dumbledore in dieser Position abgesetzt. Also scheinbar haben dann auch jeweils die nationalen Regierungen da irgendwie was zu sagen.
Ganz genau. Dann würde ich gerne den Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika werfen. Da haben wir den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. In den Fantastischen Tierwesen-Filmen lernen wir das als Makusa kennen.
Und wir lernen ja auch Tina Goldstein als eine Mitarbeiterin dieses amerikanischen Ministeriums kennen.
Ganz genau. Ähnlich wie das britische Zaubereiministerium gibt es nämlich auch hier die Abteilung für magische Strafverfolgung. Und als Mitarbeiterin dieser Abteilung jagt sie ja quasi Newt Scamander, weil er im Verdacht steht, Tierwesen illegal in die Vereinigten Staaten eingeführt zu haben. Dieser magische Kongress wurde 1693 nach diesem Geheimhaltungsstatut ins Leben gerufen und hatte auch den Hintergrund, die Salemer Hexenprozesse aufzuarbeiten.
Dabei musste ich dran denken, als ich das gelesen hatte, dass ja tatsächlich auch in den Harry Potter Büchern einmal über die Hexenverbrennung berichtet wird. Also Harry und Hermine nehmen das unter anderem in Geschichte der Zauberei durch, wo wir dann erfahren, dass tatsächlich die allermeisten verbrannten Leute ja gar keine Hexen und Zauberer waren. Dass es aber auch vereinzelt tatsächlich Hexen und Zauberer gab, die dann aber mit einem simplen Zauber dafür gesorgt haben, dass das Feuer gar nicht heiß war. Und einige hatten sogar Spaß daran, sich immer und immer wieder verbrennen zu lassen. Also scheinbar waren auch Hexen und Zauberer in diese Hexenverbrennung in irgendeiner Form involviert.
Ja, ich habe da sofort den Namen Wendeline, die Ulkige, im Kopf.
Genau,
die hat sich ja zigmal verbrennen lassen, einfach weil sie da Spaß dran hatte und hat, glaube ich, mit Hilfe eines Gefrierzaubers diese Flammen einfach gefrieren lassen, sodass sie nicht tatsächlich verbrannt ist.
Ja, auch ein schönes Hobby.
Spannend fand ich noch zu der Geschichte dieser Abteilung für magische Strafverfolgung, dass es quasi ein erstes Dutzend Freiwillige gab. So nannte man damals die ersten Auroren. Und noch heute werden die Nachfahren dieser 12 Auroren sehr angesehen. Also die haben wirklich noch ein hohes Ansehen in der magischen Welt von Amerika.
Ja, wir müssen ja tatsächlich auch vermuten, wir wissen es nicht genau, dass ähnlich wie das Muggel-Amerika auch das magische Amerika eins war, das erst nach und nach besiedelt wurde und erst im Mittelalter sind immer mehr Europäer dorthin ausgewandert. Wahrscheinlich war es bei den Hexen und Zauberern ganz ähnlich, sodass auch ja in deren Bereiche erst nach und nach organisiert wurden, während man in Europa ja schon viel ältere Staaten hatte und schon auf eine längere Erfahrung in Sachen Regierung zurückblicken konnte.
Wo du gerade die Muggelwelt mit der magischen Welt von den USA vergleichst, anders als in der Muggelwelt, gibt es hier keine zwei Kammern in der Regierung. Also wir haben nicht das Repräsentantenhaus und den Senat, sondern wir haben hier quasi einfach nur das Ministerium, das einfach gegliedert ist, so ähnlich wie in Großbritannien.
Genau. Zwar ist ja der Makusa das wohl bekannteste ausländische Zaubereiministerium, aber wir lernen noch die ein oder andere sonstige Regierung kennen, zum Beispiel aus Argentinien.
Ganz genau. Und die Geschichte vom Magischen Rat von Argentinien fand ich total lustig, denn wir haben diesen Magischen Rat kennengelernt als Schirmherr der Quidditch-WM 2014, bei der die Organisation zum Beispiel dafür zuständig war, zehntausende Portschlüssel auszurüsten, damit die Besucher diese Quidditch-WM in der argentinischen Wüste besuchen können. Dafür wurden die dann auch sehr gelobt, weil das alles so reibungslos geklappt hat. Allerdings gab es dann ein großes Fiasko bei der Einführungszeremonie. Da sollten nämlich die Maskottchen eine kleine Show darbieten und griffen dann plötzlich die Zuschauer an, sodass mehr als 300 Zuschauer Schocks, Bissverletzungen oder sogar Knochenbrüche erlitten.
Ja, zu dieser Quidditch-WM 2014 muss man vielleicht noch als Hintergrund dazu sagen, darüber hat J.K. Rowling auch ganz viele Informationen veröffentlicht bei Pottermore. Wenn ich mich recht erinnere, war es sogar damals so, dass man quasi live diese WM verfolgen konnte. Also es gab immer wieder neue Berichte, neue Artikel, die online gestellt wurden zu den Spielen. Das war dann ja so ein kleines Online-Event für die Fans.
Auf Pottermore hat J.K. Rowling auch noch ganz viele andere Zusatzinfos veröffentlicht. Zum Beispiel, dass es in zahlreichen anderen Ländern auf der Welt natürlich auch sowas wie ein Ministerium gibt. Wir fahren da beispielsweise von einem burkinischen Zaubereiministerium, von einem Ministerium in Liechtenstein, in Japan, in Neuseeland. Es wird das französische Ministerium erwähnt, das Fleur de la Cour nach der Schlacht von Hogwarts ja sogar die Tapferkeitsmedaille verleiht.
Da muss ich vor allem nochmal das bulgarische Ministerium auch hervorheben, denn wir lernen ja tatsächlich in Band 4 den bulgarischen Zaubereiminister kennen. Cornelius Fudge trifft ja auf die Weasleys und Harry und stellt ihnen den bulgarischen Minister vor, den er dabei hat. Und Fudge versucht die ganze Zeit, sich mit diesem Minister, der scheinbar kein Englisch kann, über Zeichensprache zu verständigen und verzweifelt ein bisschen. Und nach dem Quidditch-Spiel stellt sich raus, dass der Minister doch Englisch konnte und das einfach nur lustig fand, wie Fudge sich ein bisschen zum Affen gemacht hat.
Ja, auch der andorranische Minister taucht im Band 4 auf. Also es kommen auch außerhalb von Pottermore noch einige andere Ministerien vor. Zum Beispiel in Quidditch im Wandel der Zeiten. Da wird noch Bangladesch, Indien, Iran, Pakistan und auch Norwegen erwähnt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ob es auch in Deutschland ein solches Zaubereiministerium gibt. Mhm. Wir erfahren ja bei Fantastic Beasts im zweiten Teil, dass es kann nicht zaubern, gibt quasi die deutsche Bezeichnung für Muggel.
Ja, ganz dieses Wort furchtbar. Klingt einfach ganz furchtbar, genauso wie generell deutsche Übersetzungen oft seltsam klingen.
Jedenfalls habe ich dann rausgefunden, ja, auch in Deutschland haben wir ein Ministerium, allerdings ist nicht bekannt, wo das in Deutschland sitzt. Vielleicht erfahren wir das ja noch in einem der künftigen Teile. Allerdings schreibt Newt Scamander, dass das Ministerium in Deutschland unter anderem die Erkling-Populationen kontrolliert. Erklinge sind ja magische Wesen, die dazu neigen, Kinder mit einem fröhlichen Lachen von ihren Eltern wegzulocken und dann zu fressen.
Das ist leider auch die einzige Information, die wir über das deutsche Ministerium, wenn man es überhaupt so sagen kann, haben. Aber trotzdem bleibt uns ja ein bisschen Raum für Spekulationen. Ich habe mich gefragt, wo könnte denn dieses deutsche Ministerium sein, wenn es denn das gibt? Und bin dabei auch ein bisschen über die Frage gestolpert, wann, wie, wo legen eigentlich Regierungen, magische Regierungen, ihre Hauptstadt fest? Und was machen sie, wenn sich in dem entsprechenden Muggelland irgendwas ändert? Denn, wie ja sicherlich die meisten wissen, war, während Deutschland geteilt war in Bundesrepublik und DDR, war ja Bonn die Hauptstadt, dann ist es wieder Berlin geworden. Da habe ich mich gefragt, ja, wie war das denn in der Zauberschaft? Wurde da auch Deutschland geteilt? Gab es dann plötzlich auch zwei Zauberer Deutschlands? Das wäre ja eigentlich ein bisschen seltsam, wenn man davon ausgeht, dass die Zauberer nicht gerade genau die gleiche Art von Krieg geführt haben. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Ministerium in Berlin irgendwo ist, denn Berlin ist ja schon sehr lange eine große, bedeutende Stadt in Deutschland, schon seit vielen Jahrhunderten. Genauso gut könnte es zum Beispiel auch Köln sein, was ja eine Stadt ist, die es sogar schon zur Zeit des alten Roms gab. Also eine von den auch heute noch sehr großen alten Städten wird es sein. Und wie auch in Großbritannien, in den USA und so weiter, wird wahrscheinlich auch da das Zaubereiministerium irgendwie auf magische Weise versteckt sein, sodass es keinen Muggel finden kann.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob das deutsche Zaubereiministerium dann wirklich in Berlin sein könnte, weil wir ja zum Beispiel das britische Ministerium in London, das französische in Paris, das neuseeländische in Wellington, der Hauptstadt von Neuseeland, wissen. Dann bin ich allerdings selber darauf gekommen, dass das US-amerikanische Zaubereiministerium in New York liegt und das ist ja eben nicht die Hauptstadt von den USA, sodass durchaus auch eine andere Stadt wie beispielsweise Köln in Betracht käme.
Ja, New York war ja gerade in den Anfangszeiten der Besiedlung Amerikas eine der wichtigsten, größten Städte von Amerika eben, bevor es auch die USA selbst gab. Und erst dann irgendwann hat man ja festgelegt, so wir gründen jetzt eine neutrale Hauptstadt und bauen quasi diese Hauptstadt extra. Und bis dahin hatte wahrscheinlich sich die Zauberschaft schon festgelegt, so wir nehmen jetzt diese bedeutende, wichtige Stadt und machen da unsere Regierung hin. Und dann sind die einfach eben nicht nachgezogen nach Washington. Genau, deswegen, das würde durchaus dafür sprechen, dass auch eine andere Stadt als Berlin Sitz des deutschen Ministeriums sein könnte. Von der internationalen Bühne wollen wir jetzt wieder zurückkehren in unser heimeliges Großbritannien, genau gesagt nach Hogwarts. Denn ja, Hogwarts steht natürlich im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Und auch bei Hogwarts gibt es natürlich das ein oder andere Politische, was dort geschieht und was man da fragen kann. An erster Stelle steht natürlich die Frage, wie wird eigentlich der Leiter der Hogwarts-Schule bestimmt oder gewählt?
Eine total interessante Frage. Bei mir an der Schule wird nämlich auch gerade ein neuer Schulleiter bestimmt, weil unser derzeitiger Schulleiter in den Ruhestand geht, sodass man da jetzt vielleicht so die ein oder andere Gemeinsamkeit findet.
Ja, wir erfahren ja, dass in der Regel eigentlich Hogwarts seine Angelegenheiten weitgehend selbst regelt und dass das Zaubereiministerium da nicht so viel Einfluss hat. Das erfahren wir deshalb, weil sich genau dieser Zustand nämlich vor allem im Rahmen des fünften Teils Orden des Phönix immer weiter ändert, als Fudge ganz massiv den Einfluss des Ministeriums in Hogwarts verstärkt, indem er ja Dolores Umbridge dorthin schickt, als, wenn man so will, Abgesandte, die sich dann auch immer mehr Sonderrechte holt. Mhm. Und in dem Moment hat im Prinzip dann faktisch das Zaubereiministerium die Oberhand darüber, was auf Hogwarts abgeht. Und er nennt ja schlussendlich auch dann Umbridge, nachdem Dumbledore fliehen muss, zur Schulleiterin per Beschluss aus dem Ministerium heraus.
Damit berechtigt das Ministerium sie ja quasi auch Lehrkräfte zu entlassen, eine Aufgabe, die eigentlich der Schulleitung von Hogwarts obliegt.
Genau, also auch da ist es scheinbar so, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin, da gab es ja auch schon einige, ja weitgehende Befugnisse haben und im Endeffekt die Entscheidungshoheit darüber, ja über das Regelwerk an der Schule haben, auch scheinbar über ja das Personal an der Schule und so weiter, also auch sehr weitgehende Befugnisse tatsächlich. Aber wie tatsächlich dieser Hogwarts-Leiter vor dem Einfluss des Ministeriums bestimmt wurde, wissen wir nicht so genau. Wir wissen zum Beispiel natürlich, dass Dumbledore schon vor seiner Zeit als Schulleiter Lehrer an der Schule war und somit dann, nachdem sein Vorgänger Armando Dippet aus dem Amt scheidet, ich glaube, es ist tatsächlich, weil er stirbt, dann übernimmt Dumbledore quasi diesen Posten und steigt somit auf.
Es gab wohl schon öfter den Fall, dass ehemalige Lehrkräfte von Hogwarts dann in die Schulleitung aufgestiegen sind.
Wir erfahren aber zum Beispiel auch, das wird so ein bisschen angedeutet, dass der Vorfahre von Sirius, nämlich Phineas Nigellus Black, ja, möglicherweise nicht ganz legal oder auf nicht ganz normale Weise an den Posten des Schulleiters gekommen ist, denn offenbar war da sehr viel Geld im Spiel, also auch durch eine gewisse Art und Weise von Korruption scheint er sich diesen Posten erschlichen zu haben. Das ist also auch scheinbar nicht unmöglich, auf diesem Wege dann dort zu landen.
Einen ähnlichen Fall gab es ja auch bei Dumbledore im zweiten Band. Lucius Malfoy, der ja quasi eines der 12 Mitglieder des Schulbeirats war, hat die anderen 11 Mitglieder erpresst, so dass Dumbledore schließlich seinen Posten verlor, als die Kammer des Schreckens ja geöffnet wurde und man gesagt hat, Dumbledore ist der Sache vielleicht nicht mehr gewachsen. Das führte dann ja tatsächlich zur kurzzeitigen Suspendierung Dumbledores.
Ja, ganz genau. Und eben dieser Schulbeirat ist auch das einzige Gremium, was wir noch kennen, was er irgendwie in die Geschicke von Hogwarts scheinbar eingreifen darf. Wir erfahren, dass Lucius Malfoy Mitglied ist und scheinbar sind die anderen Mitglieder auch vor allem ja Elternteile von Schülern und es gibt scheinbar die Möglichkeit, dass sie in Ausnahmefällen den Schulleiter des Amtes erheben. Aber ob sie auch an der Wahl eines Schulleiters beteiligt sind, wissen wir nicht genau. Es könnte natürlich sein, dass dieser Schulbeirat Empfehlungen ausspricht und dann, wer auch immer, schlussendlich darüber entscheidet, ob diese Empfehlungen angenommen werden.
Was mir aber aufgefallen ist, dieser Schulbeirat entscheidet über Disziplinarverfahren. Wir haben es jetzt gerade gesagt, die Suspendierung Dumbledores, und wir haben noch ein zweites Beispiel, nämlich in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Da beschließt dieser Schulbeirat, dass Hagrid eben nicht für den Angriff Seidenschnabels verantwortlich ist, sodass Hagrid quasi keine Strafe mehr erhält.
Ja, ansonsten ist leider nicht klar, was dieser Schulbeirat alles für Befugnisse hat. Es wird ja auch immer wieder betont, dass Dumbledore die Schule ja durchaus nach seinen Vorstellungen führt und dass er da seinen ganz eigenen Stil hat. Also es scheint nicht so zu sein, dass man ihm ständig überall reinreden kann. Wobei es natürlich auch Dumbledore ist, der ist ja in allen Punkten immer noch ein bisschen anders als alle anderen Leute. Aber der Schulleiter scheint, wie gesagt, viele Freiheiten zu haben. Der Schulbeirat scheint an der einen oder anderen Stelle mitentscheiden zu können. Und ansonsten, wenn das Zaubereiministerium nicht gerade versucht, sich in die Angelegenheiten einzumischen, sind diese beiden Instanzen und die Hogwarts-Schule an sich wohl weitgehend unabhängig.
Es gibt aber auch noch eine dritte Instanz, sage ich mal, und zwar die stellvertretende Schulleitung. Und wir lernen aus den Harry Potter Büchern und Filmen ja Minerva McGonagall als stellvertretende Schulleiterin kennen. Und die stellvertretende Schulleitung hat im Grunde die Aufgabe, dem Schulleiter das Leben ein wenig leichter zu machen. Zum Beispiel ist Professor McGonagall ja für den Versand der Hogwarts-Briefe zuständig. Deswegen unterschreibt sie die Hogwarts-Briefe und nicht Dumbledore.
Genau, also sie hat gerade verwaltungstechnisch die ein oder andere Aufgabe, die sie im Namen Dumbledores ausführt. Wenn man sich also so ein bisschen die Hierarchie sozusagen von Hogwarts anschaut, dann steht scheinbar an zweiter Stelle genau diese besagte Stellvertretung. Und dann haben wir natürlich noch die Hauslehrer von den vier Häusern. Das ist ja bei Gryffindor McGonagall, aber ansonsten sind es noch Professor Sprout, Professor Flitwick und Professor Snape die meiste Zeit über. Später dann Professor Slughorn für Slytherin. Und diese Hauslehrer haben auch etwas mehr Befugnisse noch als die anderen Lehrer, denn sie entscheiden letztendlich über Strafen und über das Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen in ihrem eigenen Haus.
Und ihr kennt es ja schon, immer gegen Ende unserer Podcast-Folgen werfen wir einen Blick auf News und Aktuelles aus der magischen Welt. Und da haben wir heute ein paar Informationen zu Fantastic Beasts 3 für euch.
Ja, denn wir haben endlich einen Titel und wir haben ein neues Release-Datum. Bisher war es ja so, nachdem das ursprüngliche Ziel, alle 2 Jahre einen Film in die Kinos zu bringen, nicht geklappt hat. Normalerweise wäre Fantastic Beasts schon für November 2020 bestimmt gewesen. Das hat aufgrund Corona und auch aufgrund des Schauspielerwechsels in der Rolle des Grindelwald von Johnny Depp zu Mads Mikkelsen alles nicht funktioniert. Da gab es also allerlei Verzögerungen. Danach hatten wir als wahrscheinliches Datum für den Kinostart so Juni, Juli 2022. Aber dann kam jetzt die Neuigkeit, dass der Film doch schon im April 2022 rauskommt, also nochmal gute 3 Monate früher. In Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach am 14. April, das ist Gründonnerstag, also kurz vor Ostern, wo dann wahrscheinlich viele Leute frei haben, Ferien haben und sich da schon auf einen tollen Kinobesuch freuen können. Und wir haben nicht nur dieses Release-Datum, sondern wir haben auch einen Titel. Der Film wird heißen Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse.
Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte diesen Film jetzt schon gucken.
Ja, also, das geht mir sehr ähnlich.
Du hast ja auf Twitter dann diesen, man kann es ja noch nicht mal Trailer nennen, aber diesen Teaser gepostet und ich war sofort total begeistert und wollte unbedingt jetzt schon einen ersten Trailer, mehr Informationen, worum geht es. Es war ja naheliegend, dass Dumbledore eine wichtige Rolle spielen wird, weil im zweiten Teil ja doch irgendwie alles in die Richtung ging, dass da irgendwie was hintersteckt, dass jetzt ja offenbar noch ein Dumbledore-Familienmitglied von Grindelwald zumindest so ernannt wurde. Und wir wollen natürlich auch alle wissen, was da nun genau zwischen Dumbledore und Grindelwald passiert ist.
Übrigens passt der Titel, das, was man vermuten kann, was worum es geht in dem Film, natürlich auch zu der Strategie, dass man, nachdem der zweite Teil ja nicht so erfolgreich war, wie Warner Bros. Das gerne hatte, er hat nur, ich glaube, 800 Millionen waren es eingespielt. Danach wollte man ja ein bisschen mehr zu den klassischen Harry Potter Stories zurück, ein bisschen mehr Hogwarts, ein bisschen mehr Dumbledore und so weiter. Und das scheint jetzt ja diese Richtung zu sein, in die sich das Ganze entwickelt. Und was ich noch als nette Randnotiz bemerkt habe, dass ja der Titel genauso aufgebaut ist wie in Teil 2. Wir haben erst Grindelwalds Verbrechen und dann Dumbledores Geheimnisse. Das finde ich eigentlich ganz lustig.
Bricht allerdings so ein bisschen zu dem, was wir im ersten Teil haben, ne? Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Lenkt also wirklich eindeutig den Fokus wieder Richtung Hogwarts.
Es bleibt also spannend, wie dann Teil 4 heißt, aber das wird wohl noch etwas länger dauern. Erstmal freuen wir uns sehr auf Teil 3 und es steht zu hoffen, dass auch irgendwann bald der erste Teaser-Trailer kommt.
An dieser Stelle könnten wir euch jetzt noch erzählen, dass Tom Felton bei einem Promi-Golfturnier zusammengebrochen ist oder dass J.K. Rowling ihren Buchtitel ändern muss, weil eine Leipziger Autorin zuerst ein Buch veröffentlicht hat, das das Weihnachtsschwein hieß. Wir würden aber viel lieber zu unserer Abschlussrunde kommen. Wir haben uns nämlich etwas Nettes ausgedacht.
Ja, wir spielen Wer bin ich? Und das Ganze geht so, dass wir beide einige Figuren rausgesucht haben aus der Harry Potter Reihe und diese Figur mit einzelnen Sätzen beschreiben und dann die Hoffnung haben, dass der andere möglichst schnell drauf kommt, um welche Figur es sich handelt. Und ich bin sehr gespannt, mit welcher Figur du denn anfängst, Kevin.
Genau, ich habe 2 Figuren für dich und würde erstmal mit der ersten anfangen.
Ja, dann bin ich ganz
Die froh. Person ist ein Halbblut und das einzige magische Kind von 3 Geschwistern.
Okay, ich bin gerade gedanklich noch gar nicht drin. Ist ein Halbblut. Okay, ja, ich höre erstmal das nächste an, was du zu sagen hast.
Ich gebe dir den nächsten Hinweis. Der sprechende Hut schwankte zwischen Ravenclaw und Slytherin, entschied sich aber schließlich für Ravenclaw.
Okay, wer könnte das sein? Ist das bestimmt auch mit den Geschwistern und so weiter? Ist da bestimmt so eine Hintergrundinformation, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe? Wer könnte es sein? Ich rätsel noch weiter.
Der dritte Hinweis ist schon viel eindeutiger, finde ich. Und zwar ist die gesuchte Figur Träger des Merlin-Ordens 3. Klasse.
Ah, ja, jetzt ergibt auch das mit Slytherin Sinn. Dann kann es sich tatsächlich nur um Professor Gilderoy Lockhart handeln, der ja immer wieder betont, dass er den Orden des Meer, den dritter Klasse hat.
Ich lese dir trotzdem nochmal die letzten beiden Hinweise vor. Hinweis Nummer 4 ist ein Zitat. Dieser Ort ist äußerst absonderlich, nicht? Wohnst du hier?
Ja, wohnst du hier, fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, wo er Ron das gefragt hat in der Kammer des Schreckens.
Und der letzte Hinweis, und damit wird es dann wirklich eindeutig, manipulierte mit einem Gedächtniszauber das Gedächtnis tapferer Hexen und Zauberer und machte sich ihre Errungenschaften zu eigen.
Okay, dann geht's weiter mit meiner ersten Figur. Bist du bereit?
Ja.
So, diese Figur taucht in 6 der 7 Harry Potter Teile auf.
In 6 der 7 Harry Potter Teile. Okay.
Ich glaube, das könnte mir mal den zweiten einiges. Ja, es könnten noch einige sein, ne? Harry hat zu dieser Figur eine ziemlich gute Beziehung.
Ja. Ich habe so meine erste Vermutung.
Ja.
Könnte es gerne schon Dumbledore sein?
Nein, das wäre vielleicht etwas zu einfach.
Ah, Mist. Okay, dann brauche ich doch den dritten Hinweis.
Wir gehen mal einen Schritt weiter. Wir wissen, dass diese Figur verheiratet ist.
Okay. Also auf jeden Fall eine erwachsene Figur. Gib mir mal noch einen.
Okay, es wird jetzt ein bisschen leichter. Die Figur arbeitet im Zaubereiministerium.
Arthur Weasley?
Ja, das ist ganz richtig. Ich hätte ansonsten als nächstes für dich gehabt, diese Figur hat 7 Kinder. Übrigens okay, wieder die 7. Und als Zitat, ich sammle Stecker.
Okay, dann habe ich meine zweite Figur für dich. Mhm. Auch diese Figur ist ein Halbblut und wurde am 6. März geboren.
6. März, wow. Ron wurde, glaube ich, im März geboren, aber der ist ja kein Halbblut. Machen wir erstmal weiter.
Die Person hatte eine kinderlose Ehe und ließ sich nach kurzer Zeit scheiden, weil sie den Nachnamen Higglebottom nicht annehmen wollte.
What? Kinderlose Ehe? Ich hatte ganz kurz an Professor McGonagall gedacht, aber das passt nicht. Oder?
Higglebottom. Minerva Higglebottom.
Nee, das wüsste ich aber doch. Oh Gott, oh Gott. Nee, weiter, bitte.
Hinweis Nummer 3. Ihr Vorname wurde in den unterschiedlichen Ausgaben und Bänden regelmäßig falsch geschrieben.
Okay, also in den Harry Potter Bänden?
Ja.
Oh, wow, welcher Name wurde denn da falsch? Also gut, ich meine, Klassiker ist natürlich Hermine, die im Englischen mit O geschrieben wird, im Deutschen nicht, aber das kann es ja auch nicht sein. Nee, das ist mir tatsächlich neu, der Fakt, generell.
Okay, jetzt habe ich ein Zitat für dich. Tatsächlich kann ich mich an keine Schülerin erinnern, deren Geist so hoffnungslos irdischen Dingen zugewandt war.
Hä? Wait. Ja, das würde ja wieder zu Hermine passen. Aber, also das, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Zitat, das Trelawney zu Hermine sagt. Aber Hermine ist ja kein Halbblut und auch nicht im März geboren. Dann gibt's ja keinen Sinn. Hä, wer kann das denn sonst sagen?
Möchtest du den letzten Hinweis, dann wird es ganz deutlich.
Ja, dann gib ihn mir bitte. Ich komme mir gerade so dumm vor.
Sie ist Wahrsagerin, machte aber nur 2 wahre Prophezeiungen.
Ach, ja, dann ist du es. Ich habe jetzt genau falsch rum gedacht. Ja, ich habe, natürlich, war jetzt bei Trelawney, aber ich war dabei, dass das Zitat über diese Person ist und nicht von dieser, aber ja, klar.
Es ist von der Person, aber ganz richtig über Hermine.
Ich habe, ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Okay, aber das war doch auf jeden Fall sehr interessant. Den Geburtstag hatte ich nicht auf dem Schirm und auch, dass der Name tatsächlich falsch geschrieben wurde. Ich stelle nur fest, ich muss immer wieder nachschauen, war es mit einem L oder war es mit 2 L, die Sybil Trelawney. Mhm.
Und vielleicht habe ich tatsächlich auch wurde das je nach Ausgabe einmal mit I vorne und einmal halt mit Y vorne. Also da haben sie quasi I und Y vertauscht.
Okay, vielleicht habe ich ja auch beides gelesen, bin deshalb auch verwirrt von dem Namen. Okay, dann noch eine letzte Figur für dich. Es geht los mit folgendem Fakt. Diese Figur taucht in 2 Teilen auf.
In 2 Teilen? Okay.
Ja, das könnten erstmal auch noch einige sein. Ne?
Ja, durchaus.
Als Harry diese Figur das erste Mal sieht, trifft, weiß er nicht, um wen es sich handelt, sondern erfährt das erst wesentlich später.
Okay, wesentlich später. Ich war jetzt für einen Moment bei Dobby, aber der stellt sich ja relativ zügig vor.
Ja, es ist auch tatsächlich nicht Dobby.
Dann brauche ich, glaube ich, noch einen.
Wir lernen diese Figur als Verwandten von einer der bekannteren Figuren kennen.
Okay. Sirius Black?
Nee. Sirius ist es nicht. Wir kommen mal zum nächsten Teil. Diese Figur arbeitet in Hogsmeade. Vielleicht schon fast zu leicht? Kann man da mal schon einschätzen.
Ich kenne mich in Hogsmeade ja gar nicht aus. Ich hatte diesen Mutti-Zettel damals nicht mit. Ich durfte nie mit.
Ah, ist das immer im Gemeinschaftsraum bleiben?
Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ein Zitat. Mein Patronus ist ein Ziegenbock.
Aberforth Dumbledore?
Ja, das ist richtig. Da gibt's diese lustige...
Sieht man den Ziegenbock im Film? Wir haben ja die Szene, wo Aberforth dann diesen Patronus beschwört, aber sieht man den Ziegenbock da?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man das genau erkennt, aber ich meine, es gibt schon eine Szene, wo man seinen Patronus auch sieht.
Okay.
Ich habe jetzt dran gedacht, es gibt ja im Buch, als Harry und Hermine im 7. Band in Hogsmeade eintreffen, da ist ja Aberforth derjenige, der sie da quasi rettet vor den Schutzzaubern der Todesser. Und er setzt dann seinen Patronus ein und Ron denkt erst, es wäre die silberne Hirschkuh, die ja, wie wir später erfahren, von Snape ist. Und daraufhin sagt Aberforth ja irgendwie sowas in der Art wie, bist du blöd, das war doch ein Ziegenbock zu Ron. Und daher kommt das.
Ja gut, aber ich bin drauf gekommen. Zwar mit dem letzten Hinweis, aber...
Ich glaube, manchmal steht man auch tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch und hinterher merkt man dann, ach ja, stimmt ja, da war noch irgendwas in meinem Geist verborgen. Damit sind wir aber jetzt erstmal am Ende unseres magischen Ausflugs durch die Politik angelangt. Doch Moment, da ist noch eine Sache, Kevin, nicht wahr?
Ganz genau. Und zwar stellen wir ja in jeder Folge eine Frage, die dann auf unserer Instagram-Seite Potters Plotters zu beantworten ist. Und für die heutige Folge würden wir natürlich passend zum Thema gern von euch wissen, wem ihr das Amt des Zaubereiministers zutrauen würdet.
Also wenn ihr jetzt gerade tatsächlich am Ende dieser Podcast-Folge seid, es wäre sehr seltsam, wenn ihr jetzt diese Worte hört und nicht am Ende der Folge seid, dann schaut doch direkt auf unserer Instagram-Seite rein. Kurz nach Veröffentlichung des Podcasts veröffentlichen wir da in der Regel ein Posting, das mit Diskussionsthema überschrieben ist und sammeln da sehr gerne immer eure Antworten und sind gespannt, was ihr uns zu berichten habt.
Ganz genau. Und bis dahin bleibt uns nur übrig, uns zu verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin. Ciao.